Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied anlässlich einer Osterkonferenz zum Hauptthema Unendlicher Trost in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Trost in der Erlösung. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Epheser Kapitel 2, die Verse 1 bis 7, gelesen von Thomas Lied. Weiter hören wir noch das Lied Das altraue Kreuz, gespielt von Evgenia Naprienko, Kreti und Sarah Niculescu, Irina und Snijana Voloschuk und Michael Schuler. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Epheser, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelte nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Das Generalthema lautet ja unendlicher Trost. Und mein Unterthema heute Morgen, Trost in der Erlösung. Und da denkt man natürlich unweigerlich an 2. Korinther Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen oder gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Und dann geht es ja noch weiter, dann heißt es in Vers 5, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns gekommen sind, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Darum darf es gehen in unserem Leben. Wenn man unterwegs ist, sagen wir mal in den Ferien, dann besucht man hier und da auch mal ein Schloss. Und da fallen einem dann immer Gemälde auf. Und auf diesen Gemälden, da sind dann die Adeligen in ihren schönsten Roben oder wie sagt man, in ihren schönsten Kleidern dargestellt, oft ganz stolz. Oder nehmen wir die Großen dieser Welt, die Sterne und Supersterne auf den roten Teppich, auch immer ganz edel oft gekleidet. Sie wollen natürlich auch ihren Fans gefallen und die Fans, die ahmen das dann nicht selten nach, so wie ihre Stars gekleidet sind, so wollen sie doch auch gerne gekleidet sein. Ja, was soll denn jetzt so eine Einleitung? Jesus hatte auch ganz verschiedene Kleider an in seinem Leben. Und ich habe mir gedacht, dass ich schlicht und einfach heute versuche, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass uns Gott, der Vater, durch die Bekleidungen Jesu eine Botschaft weitergeben will und einen Trost. Denn wir sehen in jedem Kleidungsstück immer wieder den Gott des Trostes durchleuchten. Ja, und da beginnen wir natürlich mit dem ersten Kleid, das der Herr Jesus trug. Es steht dort, es waren die Windeln. Ja, da muss man sich mal vorstellen, ja? Herr Jesus ist ja auch der Schöpfer. Er haucht das Universum ins Dasein. Er sorgt dafür, dass Adam und Eva nach dem Sündenfall Kleider bekommen. Jedes Lebewesen in der Natur, Vögel, Schmetterlinge, sind wunderbar gekleidet. Und da kommt er selbst auf diese Erde und legt sich in Windeln. Und dies sei euch das Zeichen, sagten die Engel den Hirten, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Also, ich möchte sagen, größer könnte doch der Trost Gottes für unser Leben gar nicht sein, schon in der Geburt Jesu. Denn das steht ja nicht umsonst so betont geschrieben, dass Jesus in Windeln geboren wurde, weil da zeigt uns Gott, wer oder was er für uns ist. Er neigt sich jetzt ganz tief zu uns herab und flüstert uns seinen Trost ins Ohr, nämlich darin, dass er einer von uns wird. Wo gibt es das in der Religion? Wie heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16? Gott ist geoffenbart im Fleisch. Gott, den man nicht fassen kann, ist geoffenbart im Fleisch, damit er uns retten kann. Er begegnet uns auf Augenhöhe, nicht so nur von oben herab jetzt im Sinne von nur Gebote und Verbote, dabei, die haben auch ihren Stellenwert, aber dabei bleibt er ja, was die Erlösung betrifft, nicht stehen. Der Schöpfer wird zum Geschöpf, damit er sterben kann, in Windeln gewickelt. Ich habe mal gelesen, dass es früher auf diesen gusseisernen Kanonen, ja, wenn die Leute da Krieg gemacht haben, die Völker oder Städte oder so oder Kantone gegeneinander, auf diesen gusseisernen Kanonen stand in lateinischer Sprache letztes Argument der Könige. Ja, was wollte man damit sagen? Wenn kein Argument mehr hält, griffig ist, wenn keine Verhandlungen mehr weiterführen, dann greift man als letztes zum Krieg, zu den Kanonen. Und das möchte ich mal so anwenden. Die letzte oder das letzte und größte Argument Gottes uns gegenüber ist die Kanone der Liebe. Damit schießt er den Himmel offen. Mit dem Kreuz von Golgatha. Damit schießt er uns förmlich in den Himmel. mit der Kanone der Liebe. Und das zeigt er uns in einem Kind in Windeln gewickelt in Bethlehem. Das war ja das Zeichen. Liebeserklärungen. Wann haben Sie das letzte Mal eine Liebeserklärung abgegeben? Liebesbrief ist doch was Schönes, ne? Manchmal ein bisschen übertrieben, aber kommt ja von Herzen. Kommt ja von Herzen. Ich glaube, Jesus gibt uns auch eine Liebeserklärung. Und er will uns sagen, meine Liebe zu dir ist so groß, dass ich ein unsterbliches, ewiges Leben mit dir verbringen möchte. Und um das tun zu können, wähle ich ein sterbliches Leben. Das ist eine Liebeserklärung. Wir sagen unserer geliebten Ehefrau, Ehemann, ich möchte immer mit dir zusammenleben, bis der Tod uns scheidet. Gott geht weit darüber hinaus. Was für ein Trost, nicht wahr? Und das zeigt uns ja, Jesus in Windeln, das heißt, er war ja pflegebedürftig, oder? Die Windeln mussten ihm gewechselt werden, ja? Gott im Fleisch. Er musste ernährt werden. Er musste gehalten, getragen werden. Er musste laufen lernen. Er musste auch sprechen lernen. Der Unterschied, den er hatte zu anderen Kindern, war lediglich der, das ist natürlich der größte Unterschied, er ist ohne Sünde geboren und ohne Sünde geblieben. Und daher, dass Gott uns auf Augenhöhe begegnet, da sehen wir, der Herr Jesus Christus weiß, was Menschsein bedeutet. Er kennt dich, er weiß um deine Bedürfnisse, weil er sie selber hatte. Er weiß auch um deine Erregungen, weil er sie auch kennt. Er weiß um deine Freuden, weil er sich auch freuen konnte zum Lob Gottes. Er weiß um deine Tränen, weil er auch weinen konnte. Er weiß um deine Trauer. Er weiß um alles. Es gibt nichts, worin er dir nicht helfen könnte, weil er ganz sich in einen Menschen eingekleidet hat oder als Mensch geboren ist. Ich hatte einen ganz lieben Onkel. Ich habe ihn sehr geliebt, weil er war so humorvoll und so ein richtiger Rheinländer. Und der hatte eine höhere leitende Stellung als Bauingenieur in einem Weltkonzern. Und einmal hatten die Maurer, die hatten die Aufgabe, etwas zu fabrizieren, etwas aufzubauen, was ihnen zu schwierig schien. Die haben gesagt, das ist unmöglich. Und die haben sich beschwert und haben gesagt, also das schaffen wir mit. Das ist so was von kompliziert. Das geht einfach nicht. Und da hat mein Onkel, er hat seine Jacke ausgezogen, der hat sich die Krawatte runtergenommen, der hat sich Gummistiefel besorgt und über die gute Hose gezogen. Der hatte nämlich auch Maurer gelernt. Und dann ist er hingegangen und hat ihnen geholfen. Auf Augenhöhe. Wissen Sie, der hat nicht diktatorisches Geschrei von oben losgelassen. Befehle. Der hat keine neuen architektonischen Zeichnungen gegeben oder ihnen irgendwelche Vorhaltungen gemacht. Sondern er ist ihnen auf ihrer Basis begegnet und hat mit ihnen zusammengearbeitet und dann auch ein Bier getrunken. Und seitdem hatte der die höchste Autorität bei seinen Maurern. Der wurde für die wie ein Kumpel, weil er ihnen begegnet ist, so wie sie waren. Und er konnte ihnen helfen und hat es auch tatsächlich geschafft, dieses komplizierte Ding da aufzubauen. Ja, ich weiß, das ist ein billiges Beispiel, aber das hat Gott getan, ja, in dem Sinne. So ist er uns begegnet. Die leinerne Schürze. Von dem Abendessen, es war Jesus, stand er auf, legte die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem leinernen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus kam als Diener, nicht in dem Sinne als Gott, obwohl er es ist. Der Trost für mein Leben steckt in seiner dienenden Liebe. Der Trost für mein Leben steckt in seiner dienenden Liebe. Was ist denn das Erkennungszeichen der Christen? Ja, ein schönes Kreuz um Hals an der Kette oder ein Fisch oder so. Das konservative Aussehen, das ist das Erkennungszeichen des Christen. Fisch auf dem Auto, habe ich auch alles. Fisch, Kette gerne, konservativ bin ich auch nicht. Die Muslime, die erkennt man ja gleich an ihre spezielle Kopfbedeckung. Juden erkennt man auch an ihrem Aussehen, an ihrer Kippa oder an ihren Löckchen und schwarzen Kleidung und Hut und so weiter. Woran erkennt man denn einen Christen? An der Schürze. Einen Christen erkennst du an der Schürze. Was möchte ich damit sagen? An dienender Liebe. Die danach jagen, zu dienen, zu helfen. Das ist das Erkennungszeichen der Christen. Johannes 13,14 sagt Jesus in diesem Zusammenhang, wenn nun ich, der Herr und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Nicht die Köpfe, die Füße zu waschen. Und dann sagt er in Kapitel 13, alles noch in dem Zusammenhang seiner Tätigkeit mit der Schürze, das Waschen der Füße, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Ja, das Gebot ist alt, das gab es schon im Alten Testament. Was ist daran neu? Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Die Liebe Jesu ist unser Kriterium. Und das ist dienende Liebe. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also woran erkennt man einen Christen? An der Liebe, an dienender Liebe. Ich bin so froh, dass wir so viele in unserer Gemeinde haben. Auch hier die Chöre, ja, die verschiedenen Männer, Frauen, alles. Was meinen Sie, was die geübt haben? Wie lange und wie intensiv? Die stehen jetzt nicht zum ersten Mal hier heute Morgen oder morgen. Schon Wochen sind die am Üben. Dienende Liebe. Darum sagt Jesus dann auch, ja, den Christ, sag ich jetzt, erkennt man an der Schürze. Ja, das sagt Jesus nämlich auch in diesem Zusammenhang. Er sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Wissen alleine genügt nicht. Wir wissen ja so viel theoretisch, aber tun wir es? Packen wir mit an? Sind wir praktisch ausgelegt? Sehen wir unseren Nächsten? So ein Trost für mich, meine ich, dass der Herr meine Bedürfnisse sieht und mir entgegenkommt und sich beugt, um uns die Füße zu waschen. Natürlich geistlich muss man das übertragen. Das Prachtgewand, Lukas 23,11. Und Herodes behandelte ihn verächtlich, man kann auch sagen geringschätzig, und verspottete ihn samt seinen Kriegsleuten und schickte ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. Dort vor Pilatus wurde er ja schon gefragt, bist du der König der Juden? Und er hat gesagt, du sagst es, ja, ich bin es. Und da verhöhnen sie ihn nur. Und ich nehme an, dass Herodes das wusste, um diese Aussage wusste, und da zieht er ihm dieses Prachtgewand an. Und man kann auch übersetzen, ein weißes Gewand, ein glänzendes Gewand oder auch ein Königsmantel. Ich habe mich gefragt, manchmal versucht man sich in die Situation zu versetzen, was ging in dem Herodes vor, in diesem Despot? Er hatte doch eine ranghohe Stellung in Israel. Was ging in ihm vor, dass er so niederträchtig reagiert? Hat er doch gar nicht nötig. Es hat sich bis heute nicht geändert. Wollte er noch größer tun vor seinem Gesinde, vor seinen Soldaten, vor seinen Freunden? Seht mal, wer ich bin, was ich kann. Und er verachtet Jesus Christus. Man ist ja immer stark in der Clique, ja? Das weiß ich ja auch noch. Wenn ich in der Clique war, dann habe ich mich auch über manche christliche Dinge lustig gemacht und eine große Klappe riskiert. Und wenn ich dann alleine war, da sah das ganz anders aus. Und so war das mit diesem Herodes, ja? Er verspottet diesen Königsanspruch unseres Herrn Jesus Christus. Man kann das verschiedentlich übersetzen. Sie behandelten ihn verächtlich, also geringschätzig, zu nichts machend. Stellen Sie sich mal vor, da steht dein Schöpfer vor dir und du machst ihn zu nichts. Sie verspotten ihn, sie amüsieren sich über ihn, sie sind einfach gleichgültig. Und da schreibt ein Morris, der Spott machte deutlich, dass Herodes die Anklage nicht ernst nahm. Das ist das wirklich Erschreckende an dem Vorfall. Den Gottessohn vor sich konnte Herodes nur Witze machen. Wie viele Menschen gibt es? Komödianten, Schauspieler, Politiker, die sich über das Christentum oder über Jesus Christus witzig machen oder lustig machen und Witze reißen. Und sie erkennen nicht den ganzen Ernst, was er für sie getan hat. Jesaja hatte das ja prophezeit, wir haben schon etliches gelesen. Jesaja 53,3, er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Seht einmal, nicht wir haben ihn missachtet, wir haben ihn für nichts geachtet, für gar nichts. Das hat sich bis heute nicht geändert. Aber, ich weiß nicht, das entnehme ich jetzt mal so den Zeilen so dazwischen oder den Zusammenhängen, den größeren Zusammenhängen im Neuen Testament vor allem. Ich weiß nicht, ob das Gewand, das der Herodes da dem Herrn Jesus überhängt, dieses weiße Gewand, glänzende Gewand, das erinnert uns ja an etwas, wenn Jesus ein glänzendes Gewand trägt. Erinnert uns das an etwas? Wer weiß es? Berg der Verklärung, oder nicht? Berg der Verklärung. Lukas Kapitel 9, Vers 29. Und während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders und sein Gewand weiß strahlend. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Ich weiß nicht, ob der Herodes, das gibt es ja, es gibt ja da zwei, drei Geschichten im Neuen Testament, wo das auch so passiert ist, ob der nicht unbewusst etwas Prophetisches tut. Ich kann das jetzt nicht behaupten, aber könnte ich mir vorstellen, dass der Herodes, er nimmt etwas vorweg, was Jesus nämlich wirklich ist. Er spottet und hängt ihm dieses Gewand über. Ich habe nachgelesen, dass solche Gewänder unter anderem denen gegeben wurden, die Kandidaten waren für ein höheres Amt. Denen überzog man das. Ich darf die Frage in den Raum stellen, ob das nicht eben eine solche Handlung war, eine prophetische, dass Herodes etwas vorwegnimmt, was Jesus wirklich ist. Ich meine, der Text sagt uns ja interessanterweise, er schickt ihn, nachdem er ihm ein Prachtgewand hatte anlegen lassen, wieder zu Pilatus. Also wahrscheinlich mit diesem Prachtgewand. Da habe ich gedacht, ja, genau so muss es sein. Da geht Jesus mit einem Prachtgewand zu dem Heiden Pilatus, dem Mann aus den Nationen, der die Nationen repräsentiert. Ich sage Ihnen, Jesus ist der Kandidat der Zukunft, Gottes Kandidat. Jesus trägt nach seinem Leiden ein Herrlichkeitsgewand, Offenbarung Kapitel 1. Dieses Kleid, nicht durch Herodes, der ist nicht der Überbringer, der wollte nur spotten. Aber im tiefen Erlösersinn Gottes, dieses Kleid wird zu den Heiden geschickt. Wie kriegen wir denn ein weißes Gewand der Gerechtigkeit, glänzend vor Gott? Wie kriegen wir das denn? Nicht durch die Machthaber dieser Welt, sondern durch Jesus Christus, wohl dem, der in ihn eingekleidet ist. Was für ein Trost, dass mich ja dann Gott in ihm sieht, in seinem Gewand der Erlösung. Jesaja spricht das übrigens über Israel aus. Er sagt in Jesaja 61,10, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgeben. Und das wurde Jesus angezogen, aus Spott. Aber das ist die tiefe Wahrheit, die wir alle brauchen, die Israel so nötig hat. Und dann für die Nationen gilt das doch auch. Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Was nur als Spott gedacht war, war für Gott todernst. Und ich darf sagen, das ist unser Trost. Aber der Weg dahin, dass wir das helle, weiße, strahlende Kleid der Gerechtigkeit bekommen, der war schwierig. Purpurmantel. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn, und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an. Wir kriegen das Kleid der Gerechtigkeit, in dem Jesus zunächst auch sich den Purpurmantel umhängen lässt. Purpur, nicht das synthetische Nachgemachte, sondern echtes Purpur ist die teuerste Farbe der Welt. Hören Sie, teurer als Gold. 1 Gramm Purpur heute, ungefähr heute, kostet 3.100 Euro. 1 Gramm, teurer als Gold. 10.000 Schnecken müssen dafür gesammelt werden und aufwendig, ja, aufgearbeitet werden, dass man Purpur gewinnen kann. An was denken wir denn da? Ihr seid teuer erkauft, nicht mit vergänglichem Silber und Gold. Purpur ist teurer als Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Wissen Sie, darin steckt der Trost, der Herr Jesus bringt jedem Menschen die höchste Würde, die man haben kann, indem er würdelos wird. Aber dann schwieg der Herr Jesus ja auch. Er stand da also vor dem Herodes, er stand später vor dem Pilatus, er stand auch vor den Ältesten des Volkes und er sagte keinen Ton, weil er innerlich sehr viel mehr wusste. Gut, Jesaja hat auch das prophezeit, Jesaja 53,7. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer und er tat seinen Mund nicht auf. Aber noch etwas anderes. Ich hatte vor kurzem, also es war am 7. März, ich lese, wenn es eben geht, unter anderem auch den Dillenburger Andachtskalender Glauben, Leben. Und da schrieb am 7. März ein Jonathan Özurek Folgendes. Warum schwieg der Gerechte vor seinem ungerechten Richter? Warum schwieg der Gerechte vor seinen ungerechten Anklägern? Warum schwieg der Gerechte vor seinem ungerechten Volk, das schrie, kreuzige ihn, kreuzige ihn? Weil der Gerechte die Ungerechten liebt bis in den Tod. Er macht alle gerecht, die an das Evangelium glauben. Darum liegt der größte Trost in diesem Mann und nur in ihm. Damit ist nichts vergleichbar, der bereit war, alles zu erdulden, alles zu erleiden, alles auf sich zu nehmen. Seine eigenen Kleider. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Also seine Kleider, seine eigenen Kleider, das waren offensichtlich 4 Kleidungsstücke, die man so wie Umhänge unter anderem auch so drüber zog. Ja, es waren 4 Kleidungsstücke. Das waren seine eigenen Kleider. Ja, was haben diese Kleider an sich? Sie waren von Menschen gemacht und aus menschlichem, irdischem Material. Und Gott, der Sohn, steigt in diese Kleider hinein, um ganz Mensch zu sein, wie auch schon die Windeln zeigen. Er schlüpft sozusagen in unsere Haut, ja, darf ich mal so sagen. Er schlüpft, Gott schlüpft in unsere Haut. Und es war das Kleid, das dadurch, dass es ihn zum Inhalt hatte, Wunder wirkte. Und da habe ich mir gedacht, als ich an diesen Punkt kam, ja, habe ich gedacht, ja Mensch, also wenn Jesus in dein Leben kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt, er steigt in diese irdischen, menschlichen Kleider und wirkt Wunder. Da ist eine Frau, die schämt sich unendlich. Sie ist schwer krank. Sie weiß nicht mehr aus noch ein. Sie hat schon alles Geld ausgegeben, überall. Tun Menschen ja heute auch. Verlieren alles an der Esoterik oder irgendwelchen okkulten Zeug oder Yoga oder was weiß ich für Praktiken. Kostet alles nur Geld. Bringt tut es nichts. Im Gegenteil, sie rutschen immer tiefer, immer tiefer. Und da kommt diese Frau heimlich und rührt die Quaste seines Kleides an und wird auf der Stelle gesund. Und jetzt sucht Jesus die Kommunikation mit dieser Frau. Lässt sie nicht einfach laufen. Er will mit ihr reden, von Angesicht zu Angesicht. Das will er ja mit uns auch. Und das kommt dann auch dazu. Und dann sagt der Herr Jesus etwas ganz Schönes zu dieser Frau. Sei getrost, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Hoppla, stimmt doch nicht. Sie war doch schon geheilt, als sie die Quaste angerührt hat. Ja, aber da hatte sie noch nicht die Heilsgewissheit. Die hat sie jetzt gekriegt. Vorher, sie rührte ihn an und wurde heil. Oder hätte ja denken können, na ja gut, nach 3 Tagen bin ich vielleicht wieder krank oder so, ja? Weiß ja nicht. Aber jetzt, dass Jesus ihr gesagt hat, sei getrost, da liegt der ganze Trost drin. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Ja, gehe hin in Frieden und von dieser Stunde an war sie da, war sie wirklich gesund. Heilssicherheit, das ist es, was Jesus uns bietet. Keine andere Religion, ach, es lohnt sich gar nicht darüber zu reden, dieser Welt. Und dann gab es viele andere, ihr Lieben, viele. Es heißt immer wieder, dass viele, können das aufschlagen hier, und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren durften und so viele ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Und wie viele haben sich geschämt, zum Beispiel diese Frau eben auch, die hat sich so unendlich geschämt. Und darum kam sie ja heimlich und wollte ihn so hinten berühren. Wissen Sie was? Das zeigt mir alles, Jesus schämt sich des Menschseins nicht. Er ist gerne Mensch geworden. Für die Schlimmsten. Für die, die ganz unten angekommen sind. Die auf der Straße pennen. Für alle. Er schämt sich des Menschseins nicht. Und darum, und das lese ich Ihnen auch vor, ich zitiere das, das habe ich kürzlich gelesen. Daher ist eine hartherzige, richtende Kirche, der Demut fehlt und die sich mit unbarmherzigen Worten gegen Sünder wendet, eines der unattraktivsten Gewänder, in die man das Evangelium kleiden kann. Die Liebe zählt. Das macht der Herr uns vor. Und das waren ja 4 Kleidungsstücke, sagte ich, und die Soldaten, wir kommen da nachher nochmal drauf, die Soldaten unter dem Kreuz nahmen dann diese 4 Kleidungsstücke und warfen das Los darum, teilten die unter sich auf, damit erfüllte sich ja auch eine Prophezeiung, ja, Psalm 22, 19, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Aber auch das ist ganz bestimmt eine prophetische, unbewusste Handlung gewesen. Denn 4 Soldaten repräsentieren die 4 Enden der Welt, die 4 Himmelsrichtungen, die ganze Welt. Und da muss Jesu Kleid hin. Da muss die Erlösung hin. Ja, wir sind noch nicht fertig. Jesus war gut gekleidet. Das Untergewand. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile. Das hatten wir gerade. Für jeden Kriegsknecht ein Teil und dazu das Untergewand. Und jetzt kommt es. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider, und so hatten wir eben gelesen. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass sein Unterkleid aus einem Stück war ohne Naht. Also ihr Männer jetzt, ne? Nicht Frauen, die meine ich nicht, Männer. Wenn der Bauch ein bisschen dicker wird und alles so ein bisschen, ne? Und man bückt sich mal. Ja, wo denn meistens? An der Naht, oder? Nicht am Knie hier. Das eher nicht. Aber die Naht reißt irgendwo. Hm? Und hier heißt es, dieses sein Untergewand hatte keine Naht. Und sie wollten es nicht zertrennen. Das bedeutet, man kann die Erlösung nicht zerstören. Man kann die Erlösung nicht zerteilen oder zerreißen. Auch das ist Trost der Heilsgewissheit. Und das Gleiche steht nochmal, nämlich der Hohepriester im Alten Testament, der hatte auch so ein Kleid. Und das lese ich Ihnen mal. 2. Mose 28, und macht das Obergewand zum Ephod ganz aus blauem Purpur und oben in der Mitte soll eine Öffnung für den Kopf sein und ein Saum um die Öffnung her in Weberarbeit, wie der Saum eines Panzerhemdes, jetzt kommt das Argument, damit es nicht zerreißt. Der Unterschied, der einzige Unterschied darin lag, dass der Hohepriester das als Obergewand trug. Und Jesus als Untergewand. Bei Jesus sah man das nicht, bis man ihm die Kleider auszog. Jesus war einerseits der Öffentliche, ja, aber andererseits auch, war ja noch vieles verborgen, war er auch zum Beispiel der verborgene Hohepriester des jüdischen Volkes. Es wurde erst später vorzu offenbart. Der Erlöser aller Nationen. Wenn wir eingekleidet sind, in ihm, dann kann deine Erlösung nicht reißen. Davon bin ich überzeugt. Und das bedeutet vielleicht noch etwas. Jesu Priestertum ist nicht teilbar. Nicht teilbar mit irgendjemand anders. Jetzt bin ich schon wieder bei Religionen. Ja? Nicht teilbar mit Maria als Fürsprecherin oder mit Priester oder mit dem Papst oder mit Heiligen oder mit Sakramenten. Jesu Erlösung ist nicht teilbar. Er ist es ganz und er ist es allein und er ist es ganz allein. Ich habe 9 Kleidungsstücke. Wissen Sie, wo wir sind, ja? Seine Nacktheit. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Menge sagt, sie aber blicken mich an und weiden sich an dem Anblick und darum Hoffnung für alle. Sie aber starren mich an, diese schaulustigen Gaffer. Haben Sie das auch schon erlebt? Auf der Autobahn. Zwischen München und Kiel, 3 Kilometer Stau, wegen Gaffer. Haben Sie schon gehört? Nur weil die gaffen. Meine Frau und ich sind schon mal, manchmal standen wir im Stau und haben gedacht, hier ist doch eigentlich gar nichts. Weil der Stau plötzlich zu Ende war. Und dann haben wir gesehen, da stand ein defektes Auto rechts. Und dann fuhren die alle langsam. Und so standen die Leute und haben über Jesus gegafft. Warum? Dadurch, dass man ihr die Kleider ausgezogen hatte. Und auch das Untergewand, stellt euch das mal vor. War er nur noch mit einem Lendenschurz umgürtet. Und er hing da quasi nackt, ihr Lieben, er hing da quasi nackt. Gott, der uns die Kleidung gemacht hat. Corrie ten Boom ist Ihnen ein Begriff. Corrie ten Boom, Holländerin, damals im Holocaust-Zeit gelebt, nationalsozialistisches Reich, glaube in den 1980er Jahren ist sie dann verstorben. Ihre Familie, ihr Vater kam um durch die Nazis, weil er für die Juden war. Und sie waren verschiedentlich in KZs mit ihrer Schwester Betsy, hielt sie. Und da gibt es eine erschütternde Geschichte und ich will die nicht auswendig erzählen. Da heißt es, also die Corrie ten Boom schreibt das, wir mussten einmal auf einer Nacktparade stehen. Können Sie sich das vorstellen? Alle unsere Kleider wurden weggenommen und dann standen wir so in der eisigen Kälte, völlig nackt. Mir war nie so kalt, so elend und nie habe ich mich so geschämt. Da waren die Gaffer, die Soldaten, die Wachen, die Offiziere. Ich sagte zu meiner Schwester Betsy, dies ist schlimmer als alles andere, was der Feind uns angetan hat. Ich kann es kaum ertragen. Und dann auf einmal war es, als ob ich Jesus am Kreuz sähe. Die Bibel sagt, dass sie seine Kleider unter sich verteilt haben. Und da verstand ich ein ganz klein bisschen von seinem Leiden. Ich verstand, dass ich ein wenig davon selbst erfuhr. Er hing da nackt am Kreuz für mich. Als ich mir das vergegenwärtigte, verstand ich etwas von dem Ozean der Liebe, den Jesus für uns gehabt hat. So dass er solch eine Strafe für unsere Sünden getragen hat, das machte mich so dankbar, dass ich mein eigenes Leiden ertragen konnte. Nacktheit ist ja auch ein Bild für Sünde. Erst als Adam und Eva gesündigt haben, erkannten sie, dass sie nackt waren und schämten sich, weil sie an ein Holz gefasst hatten, ja, an einem Baum. Und jetzt kommt Jesus in die Welt, ist auch quasi nackt und greift ja auch an einen Baum, oder? An ein Holz. Und er schafft die Ursünde ab. Durch Adam und Eva kamen sie in die Welt, durch Jesus, auch in einem Garten, ja, Gethsemane, denken wir, dann sein Tod am Kreuz. Er nahm die Urschuld weg. Dazu schrieb jemand, am Kreuz hat sich alle Sünde und alle Feindschaft erschöpft. In der Kreuzigung des Sohnes Gottes haben wir unsere letzte Karte gegen Gott ausgespielt. Und Gott sei Dank, wir haben verloren. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu tun pflegten oder zu begraben pflegten. Leinen war ja auch Priesterkleidung, auch Stiftshütte gab es Leinen und so weiter und so fort. Und man beerdigte so die Juden und Jesus war wahrer Jude, also wurde auch er so bestattet. Und dann lesen wir nachher bei seiner Auferstehung, da läuft ja Johannes und Petrus, die laufen zum Grab und Petrus schaut dann in das Grab hinein. Er war immer der Erste. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, dem Johannes, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Ich denke, das Schweißtuch, sowohl das Schweißtuch auch, als auch die Leinen erinnern an Gesetz, an Gesetzeswerke, an das Priestertum, an die Gebote und an die Verbote. Die gesetzestreuen Juden, die Priester hatten das auch als Gewand an. Und als Jesus ins Grab gelegt wurde, da wurde er darin noch gekleidet. Und dann nachher, als er aufstand, waren diese Dinge, diese leinenen Tücher und das Schweißtuch beiseite gelegt. Was will uns das sagen? Das will uns sagen, Leute, ich habe ja alles vollbracht. Ich habe ja das Gesetz erfüllt, vollkommen erfüllt. Ist das nicht auch tröstlich? Wir haben es gestern Abend gehört. Er hat uns in einen neuen Bund geführt, in den Bund der Freiheit, nicht der Gesetzlosigkeit, dass mich keiner falsch versteht, aber des Gesetzes, des neuen Bundes, nicht mehr des Sinai-Gesetzes. Es hat einmal jemand gesagt, wir werden nicht durch den Berg Sinai geheiligt, sondern durch den Berg Golgatha werden wir geheiligt. Und darum war das Schweißtuch, das von Anstrengungen zeugt, beiseite gelegt und die leinenen Kleider schön zusammengefaltet. Das Gesetz war ja gut, aber beiseite gelegt. Er hat für uns alles erfüllt. Letzte Kleid. Kleid seiner Herrlichkeit. Offenbarung 1,13, und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen angetan, mit einem bis an die Füßen reichenden Gewandes und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und dann ging es weiter. Also die Karriere Jesu, entschuldigen Sie den Ausdruck, begann mit Windeln und endet mit der Herrlichkeit. Johannes, der das berichtet, der lag ja oft zu Lebzeiten Jesu an der Brust Jesu, nicht wahr? Aber hier, als er das sah, da fiel er wie tot um. Da konnte er nicht mehr stehen. Aber dann hat Jesus etwas Wunderbares gemacht. Er hat sich zu ihm herabgebeugt, er hat ihm die Hände aufgelegt. Er hat ihn getröstet und wieder aufgerichtet. Unendlicher Trost, wenn wir einmal bei Jesus sind. Und er kommt wieder, wie es Nati gestern auch verkündigte. Wenn das die Soldaten, der Pilatus, der Herodes, was weiß ich, die Obersten der Israeliten, wenn die das gewusst hätten, dieses Ende, das sagt ja auch hier 1. Korinther 2,8, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. So ergreifend war das. Und das reißen wir jetzt nur an, was dieses Kleid bedeutet. Sie wissen ja, Sie kennen ja diesen Spruch, ist ein Lied, glaube ich, ja, von Manfred Siebald, wenn ich mich nicht sogar irre. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Puh, Jesus kommt wieder. Wenn man jetzt so in die Welt guckt, in die Politik, in alles Geschehen, Kriege, Auseinandersetzungen, ach, da ist man froh, wenn man weiß, da kann man als Christ in gewisser Weise auch drin ruhen, dass er ja das Ende ist, die letzte Autorität. Also, dort trägt Jesus ein Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Das deutet auf absolute Würdigkeit. Immer, wenn Adelige, wenn Könige oder Königinnen oder Staatsfeiern stattfinden, sind die immer gekleidet, meistens in langen Gewändern. Das zeugt einfach von Würde. Jesus ist der Würdevolle. Er trägt einen goldenen Gürtel um die Brust. Das hatte auch der Hohepriester übrigens, aber nur mit goldenen Fäden durchzogen. Jesus Gürtel ist ganz aus Gold. Er ist einmal der Priester, er ist aber auch der Richter. Hohepriester waren ja im Alten Testament auch sowas wie Richter noch daneben, konnten Urteile fällen. Jesus ist der Richter. Sein Haupthaar ist weiß wie Wolle und wie Schnee. Weiß, das erinnert an Alter, aber das ist ein Alter, ohne älter zu werden. Ein ewiges Alter, das ja, erinnert an Hochachtung, an Weisheit, an Vertrauenswürdigkeit, an Reinheit. Seine Augen wie Feuerflammen. Ich denke, das ist Symbolsprache, ja, da gehen Sie doch, denke ich, mit mir ein. Eins, er durchschaut alles. Auch jetzt. Ich denke manchmal, Herr, siehst du die Geisel? Siehst du die hungernden Kinder in Afrika, Indien? Wie es denen geht? Siehst du meinen Bruder, meine Schwester, der es so schlecht geht? Er sieht alles, aber auch die Sünden natürlich. Ja? Vor ihm ist nichts verborgen. Füße gleich glänzendem Kupfer. Kupfer war damals das härteste Metall. Man kann auch sagen Erz. Andere Besetzungen sagen Erz, Ehern. Zum Beispiel der Brandopferaltar, der hatte 4 Hörner und die waren aus Kupfer oder aus Erz. Wie gesagt, das härteste Metall und das wurde dann mit Blut besprengt zur Versöhnung. Und darum nannte man den Brandopferaltar auch ehernen Altar. Was will das sagen? Die Erlösung durch das Blut Jesu, welch ein Trost. Die ist standhaft, die ist bombensicher. Die ist ehern. Unerschütterlich. Stimme wie rauschendes Wasser. Es übertönt alles. Er hat das letzte Wort, liebe Freunde. Er, Jesus hat das letzte Wort. Er übertönt alles, er ist Maßstab für die Wahrheit. Alle Wahrheiten, alle angeblichen Wahrheiten werden an seiner Wahrheit gemessen. Eines Tages. Alle falschen Wahrheiten werden an seiner Wahrheit gemessen und offenbar werden. 7 Sterne in seiner rechten Hand. Ich höre Jesus sagen, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert. Er spricht das richtende Urteil. Sein Wort durchdringt alles. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Was ein Trost in jedem Detail, was für ein Trost. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne, höchste Autorität, alles überstrahlend. Denken wir wieder an die Verklärung, war ja eine Vorschattung dafür auf dem Berg der Verklärung, ja. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Was mag das werden, ne? Ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Wir werden nun aufgefordert, den alten Menschen auszuziehen und den neuen in Christus anzuziehen. Jedes Detail darf dir gehören. Ist für dich. Kleide dich nicht in den Kleidern der Welt. Also ich meine jetzt nicht Stoff. Auch vielleicht, ja. Es gibt auch weltliche Kleider, die sind alles andere als gesund. Aber das meine ich gar nicht. Das lasse ich dahingestellt. Es geht mir um, kleide dich nicht mit den Kleidern der Welt. Kleide dich in Jesus. Vielleicht bist du ihm eine Antwort schuldig. Wir werden aufgefordert, im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 22 bis 24, legt von euch ab, das müssen wir selber tun, auch als Christen, wo wir ein falsches Kleidungsstück anhaben. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, weil wir können auch als Christen noch wandeln, wie wir früher gewandelt sind, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. Was für ein Angebot. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Vielleicht sagen wir uns jetzt, der ein oder andere oder die ein oder andere, ja, das ist für mich jetzt notwendig. Ich will darauf eingehen. Ich bete das auch für mich, glauben Sie es mir. Ich will darauf eingehen, das ablegen, was vor Gott nicht bestehen kann. Und das anziehen, was Gott mir in Jesus bietet. Da muss ich nicht selber krampfen und mich zu irgendetwas hinarbeiten, sondern einfach annehmen. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Norbert Lied sprach anlässlich einer Osterkonferenz zum Hauptthema Unendlicher Trost in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Trost in der Erlösung. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf eine MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!
Gethsemane, so hieß der Ort, er rang mit Todesmächten dort, so starb Gottes Sohn. Wenn Vater es dein Wille sei, geh dieser Kelch an mir vorbei, so bat Gottes Sohn. Man brachte ihn zum Hohen Rat, obwohl er keine Sünde tat, so starb Gottes Sohn. Auch fand man keine Schuld an ihm, und er gab selbst ein Leben hin, das tat Gottes Sohn. Man spuckte, schlug ihm ins Gesicht, denn glauben wollte man ihm nicht. Die große Schuld der ganzen Welt nahm er auf sich, krank und entstellt. Er wurde verspottet und verlacht, bis man am Kreuz ihn umgebracht, so starb Gottes Sohn. Ganz einsam und verlassen war der große Held von Golgatha, so starb Gottes Sohn. Das hat die Welt noch nicht erlebt. Die Finsternis senkt sich herab. Man legt den toten Herrn ins Grab.
Er konnte tausend Engel rufen.